Wie wir schon wissen, ist es nicht so, dass Banken alleine mit ihrem Eigenkapital Kredite ausreichen können, sondern sie müssen sich weiteres Geld borgen. Und wir wollen nun versuchen zu verstehen, wie einfach oder wie schwer das ist, für eine Bank an Geld ranzukommen, insbesondere an Geld ranzukommen, das zu einer Bedingung, zu Konditionen, die für die Bank gut sind und was da ausschlaggebend ist dafür, wie gut oder wie schlecht sie an billiges Geld rankommt, also an Geld, das wenig Refinanzierungskosten verursacht. Wie bei jedem Kaufmann ist die Basis für die Kalkulation der Einstandspreis. Wenn wir also auf die Folie 21 schauen, dann sehen wir, die Kreditzinsen basieren vor allem auf dem Einkaufspreis der Passiva, den sogenannten Refinanzierungskosten. Das ist ein Mix von Eigen- und Fremdkapital, wobei es typischerweise so ist, dass die Kosten des Eigenkapitals höher sind, weil hier die Eigenkapitalgeber erwarten, weil sie ja auch ein Verlustrisiko tragen für den Fall, dass die Bank scheitert, dass sie hier eine höhere Rendite kriegen als jemand, der als Fremdkapitalgeber agiert und sagt, ich kriege das Geld ja wieder ausbezahlt im Bälde und kann deshalb davon ausgehen, dass ich da kein allzu großes Risiko eingehe dabei. Und hier ist es jetzt so, der Fremdkapitalgeber, habe ich gesagt, geht davon aus, dass er kein allzu großes Risiko eingeht. Und da ist die Frage, wie kann er das denn eigentlich beurteilen? Ja, es ist ja nicht so, dass die Bank hergehen würde und ihm ihre Bilanz unterbreiten würde und dann sagen, wollen Sie nicht das Sparbuch bei uns machen? Wenn ich überlege, zum Beispiel eine Schuldverschreibung von einer Bank zu kaufen, dann muss ich mir als erstes Gedanken darüber machen, wie groß ist denn mein Risiko? Wir haben uns schon überlegt, wie sich so ein Zinssatz zusammensetzt und da war eben Risiko eine der Kategorien. Und deswegen müssen wir uns überlegen, was habe ich hier an Risikogehalt und dementsprechend kann ich dann mehr verlangen bei höherem Risiko, kann weniger verlangen bei besserem Risiko, wenn ich der Bank Geld leihe. Das, was die Bank bezahlen muss, hängt also einmal ab vom Risikogehalt und zum Zweiten hängt es davon ab, was denn auf dem Markt für diese Risikokategorie im Moment sich aus Angebot und Nachfrage für einen Preis herausbildet für Geld verleihen in dieser Risikokategorie. Und da auf diesen Marktzins, da gibt es so eine Basis sozusagen, auf der die Kalkulation beginnt. Und diese Basis ist typischerweise der Zins, den die Zentralbank verlangt. Wir werden uns das nachher noch in Ruhe überlegen, wie denn dieser Zentralbankzins sich auswirkt, wenn er sich verändert. Warum hat das so eine Auswirkung auf andere Marktbereiche? Warum ist das so eine Basis für die Kalkulation? Ja, schauen wir mal auf die Folie 22. Ich würde empfehlen, dass ihr zur Vermeidung von Verwirrung wieder in den Präsentationsmodus geht. Wir haben hier auf der Folie 22 wieder die uns schon vertrauten Ratings und haben da mal notiert, wenn jetzt Staaten sich bei den Banken Geld leihen würden, meistens machen sie das nur indirekt, indem sie Schuldverschreibungen ausgeben und die Banken kaufen dann welche davon. Wenn sich Staaten Geld ausleihen würden, was würden die denn an Zinsen bezahlen? Und dann sind wir im ersten Moment mal etwas irritiert, weil wir da oben sehen, bei höchster Qualität 3x A, als Beispiel die Bundesrepublik Deutschland. Und dann sehen wir da, muss wohl ein Fehler sein, minus 0,36. Nein, das ist nicht ein Fehler. Es ist tatsächlich so, wenn die Bundesrepublik Deutschland sich von mir Geld leiht, dann muss ich der Bundesrepublik Deutschland dafür Jahr für Jahr Geld geben. Wenn wir hier das mal konkret machen, ich habe hier die Zinssätze aufgeführt für die Staaten, wenn sie sich für 10 Jahre Geld leihen. Und dann haben wir da für die Bundesrepublik Deutschland einen Zinssatz von minus 0,36. Das heißt, für jeden Euro, den ich der Zentralbank leihe, muss ich pro Jahr 0,36 Cent der Bundesrepublik Deutschland überlassen, damit sie mir das Geld abnimmt. Oder pro 100 Euro haben wir dann 36 Cent, die hier der Bundesrepublik Deutschland überlassen werden müssen. Also ein negativer Zins. Warum? Weil weltweit sehr viele Leute sehr viel Geld haben. Und wie heißt es immer so schön, man legt nicht alle Eier in einen Korb, weil sonst könnten sie ja alle auf einmal zerstört werden. Und so ist es auch bei den Geldanlagen. Man streut als Anleger typischerweise seine Geldanlagen. Und ein Bestandteil, der dabei sein sollte, sind ziemlich sichere Geldanlagen. Eine sichere Geldanlage ist dadurch gekennzeichnet, dass ich mir nicht großartig Gedanken machen muss über irgendwelche Marktturbulenzen, die den Wert Achterbahn fahren lassen, dass ich mir nicht Gedanken darüber machen muss, kriege ich mein Geld wieder. Und wenn wir uns mal kurz zurückerinnern, im März sind die Aktienkurse weltweit eingebrochen, als diese Lockdowns begannen, um ein Drittel. Mittlerweile haben sich wieder erholt. An den Rentenmärkten haben sich die Kurse nicht um 30% geändert. Wir sehen momentan so eine Goldrally, so Goldrallys gab es auch schon in der Vergangenheit und dann sind die Kurse wieder runtergegangen. Also Gold ist nicht ganz so sicher. Was wir bei Staatsschuldverschreibungen mit der Qualität deutscher Staatsschuldverschreibungen haben, ist, dass wir da ein Kursänderungsrisiko durch die Zinsen haben, aber nicht dadurch, dass die Leute das Vertrauen in die Bundesrepublik Deutschland verlieren würden. Und deswegen gilt es also als sehr sichere Anlage. Und wenn ich solche sichere Anlagen in meinem Anlageportfolio haben will als Großgeldanleger, dann muss ich in den sauren Apfel beißen und muss das in Kauf nehmen, dass ich hier Geld mitbringe und nicht Geld kriege. So bedauerlich das auch ist. Frankreich geringfügig schlechter. Wir sehen es dadurch, dass ich das also gegenübergestellt habe, diesem 2a-Punkt. Und die sind also bei 0,09% Zinsen. Und dann wieder ein schlechter Spanien und wieder eins schlechter oder anderthalb schlechter sozusagen Italien. Das habe ich zwischen BBB und BBB minus eingereiht, weil sich da die Ratingagenturen nicht so ganz einig sind, wo das hingehört. Die einen haben es eben bei 3B, die anderen bei 3B minus. Ja, und dann sehen wir noch unten Griechenland, da sind sich alle ziemlich einig, dass das BB minus ist. Und wir können dann mal so auf die Unterschiede schauen. Frankreich eine Ratingstufe schlechter als Deutschland, aber immerhin schon 0,45%. Ja, eigentlich müsste man sagen zwei Ratingstufen, ja, aber einen ganzen Grad schlechter. 0,45% Unterschied. Spanien nochmal einen ganzen Grad schlechter, da aber nicht 0,45 Unterschied, sondern ein Unterschied von 0,68. Italien ein bisschen mehr als einen Grad schlechter, ein Unterschied von 0,79 genau. Ja, und dann Griechenland mehr als eine Stufe schlechter und da haben wir plötzlich nur noch einen Unterschied von 0,16. Also wir sehen, dass das nichts Harmonisches ist. Ich kann nicht automatisch sagen, der ist jetzt so viel schlechter, deswegen habe ich da den und den Zinsaufschlag. Sondern das hängt auch wieder von Angebot und Nachfrage auf dem Markt ab. So, und das, was wir hier sehen für die Staaten, das gilt genauso für Unternehmen, die sich bei Banken Geld leihen wollen oder wenn Banken sich untereinander Geld leihen. Je schlechter das Risiko des Kreditnehmers ist, je weiter unten er also in diesem Rating landet, desto mehr muss er für seinen Kredit bezahlen. Und wir haben auch schon gehört, dass man als normales Unternehmen einen etwas höheren Zins bezahlen muss als die Staaten, weil der Staat sich halt mittels Zwangsabgaben finanzieren kann. Und hier denken wir vor allem an die Steuern. Und diese Zwangsabgaben, die kann halt ein Unternehmen nicht verlangen. Ja, Apple kann nicht sagen, du musst meine Handys kaufen, du musst meine iPads kaufen und so weiter, sondern der muss werben um Kunden. Und die können auch sagen, pfeif auf Apple, ich nehme irgendwas mit Android oder so etwas. Beim Staat kannst du nicht sagen, pfeif auf den Staat, ich zahle die Steuern nicht. Ja, solange du in dem Staat bist, zahlst du die Steuern und zur Not schickt er dir halt die Polizei. Zumindest wenn der Staat halbwegs funktioniert. Dass man da international ausweichen kann, ist wieder eine andere Geschichte. So, wenn wir jetzt nochmal klicken, dann sehen wir da die Renditen der 10-jährigen Staatsanleihen im langfristigen Vergleich, so von 1994 bis 2009. Und wir sehen, dass zu dem Zeitpunkt, wo der Euro angefangen hat, das ist dieser rote Balken, dass da schon relativ stark ein Zusammengehen der Renditen war, während das vorher sehr stark auseinandergeklafft ist, in der Erwartung eigentlich, dass man gesagt hat, na, ein Euro ist ein Euro, da muss man nicht mehr so stark auf diese unterschiedliche Schuldnerqualität der einzelnen Staaten achten, und das war bis zu einem gewissen Grade eigentlich ein Fehler. Ein Fehler, den man dann auch für Griechenland gemacht hat, so ab 2001 seht ihr, dass Griechenland dann die gleichen Zinsen im Wesentlichen gezahlt hat wie die Bundesrepublik Deutschland, dass sie da alle extrem nah zusammen waren. Und das hat dann natürlich bei den Staaten, die in der Vergangenheit immer gewohnt waren, dass sie deutlich höhere Zinsen zahlen müssen. Ja, schaut's mal in die Vergangenheit für Italien. Zinssätze 1995 um die 13,5% oder so etwas. Und jetzt hat dann, wenn wir mal auf 2005 schauen, Zinssatz irgendwo 3,5%. Dass die natürlich Hosianna gesungen haben und gesagt haben, jetzt können wir endlich mal alles machen, wofür wir schon immer Geld ausgeben wollten, um unsere Wähler zu beglücken, und haben das dann reihenweise gemacht. Naja, und irgendwann tauchte dann mal ein gewisses Problem auf. Das sehen wir besser, wenn wir jetzt nochmal schalten. Dann haben wir da unten den Zeitraum 2010 bis Anfang 2020. Und wir sehen hier insbesondere Griechenland, wie es die hochkatapultiert hat in den Zinsen, als aufkam, dass sie versucht haben, die weltweiten Kapitalgeber eigentlich zu bescheißen. Wie funktionierte das? Griechenland hat in den Jahren vor 2010 Staatsbeteiligungen verkauft an ein Bankenkonsortium und hat sich verpflichtet, diese Staatsbeteiligungen wieder zurückzukaufen, hat also ein Pensionsgeschäft gemacht mit diesen Kapitalgebern. Und bei diesem Rückkauf, da musste es dann eben wieder Geld aufwenden für den Originalkaufpreis plus Zinsen. Und da haben dann plötzlich, als das bekannt wurde, dass das also kein endgültiger Verkauf ist, sondern nur so ein Pensionsgeschäft, dann haben dann alle gesagt, ja, woher wollen denn die Griechen eigentlich das Geld nehmen für den Rückkauf? Das haben die doch schon ausgegeben. Das haben sie ausgegeben für Rentensteigerungen, für Lohnsteigerungen der Staatsbediensteten, für eine Ausweitung der Stellen für Staatsbedienstete und so weiter und so fort. Ja, lauter Wohltaten, die konsumtiven Charakter hatten, wo man das Geld ausgibt und dann ist es weg. Da haben die Staaten gesagt, ja, Griechenland ist doch da kurz vorm Verrecken, wenn die das machen wollen, ja, weil sie das Geld einfach nicht haben. Naja, hat dann ein bisschen rumgeschaut und ihr seht, dass sich da unten 2010 folgende auch die Linien zum Beispiel von Italien dunkelblau und Deutschland hellblau trennen, dass also auch hier der Aufschlag gestiegen ist, weil man gesagt hat, wie ist denn das jetzt eigentlich bei den Italienern? Die haben sie ja relativ viel Geld zu niedrigen Zinsen geliehen. Können die das denn zurückzahlen? Die gleiche Frage hat man sich gestellt für Spanien, für Portugal, für Irland. Und hat dann eben gesagt, bei diesen Staaten gibt's Schwierigkeiten, können wir das so hinnehmen? Und nachdem die Banken ja vorher sowieso schon angeschlagen waren aus der weltweiten Finanzkrise aufgrund dieser amerikanischen Immobilienfinanzierungen, die schief gelaufen sind mit den Subprime-Loans, da haben die da alle gesagt, mei, Risiko und Gefahr und können wir nichts mehr leihen und so weiter und so fort. Und plötzlich sind dann für Griechenland die Zinsen explodiert und alle haben sich überlegt, ja, was ist denn jetzt eigentlich? Wenn jetzt Griechenland plötzlich die Kredite nicht mehr zurückzahlen kann, kann dann Italien noch die Kredite zurückzahlen? Spanien, Portugal, Irland? Und dann haben wir gesagt, es droht uns ein Dominoeffekt. Ja, da fällt als erstes Griechenland um. Kennt das mit diesen aufgestellten Dominosteinen? Ja, dann fällt als erstes Griechenland um und dann fällt Italien um, dann fällt Spanien um, dann fällt Portugal um, dann fällt Irland um. Und dann haben wir gesagt, also, das wäre vielleicht nicht so gut, weil wir, ich gehe jetzt mal von der deutschen Betrachtung aus, für Frankreich war das schon ein bisschen anders. Wir haben aus Deutschland zwar Griechenland wenig Geld geliehen, ziemlich wenig, aber wenn die jetzt umfallen und dann kippt als nächstes Italien, denen haben wir ziemlich viel Geld geliehen. Und wären wir dem Verlust des Geldes, das wir an Griechenland, an den Staat, an die Banken in Griechenland, vielleicht sogar mal an ein Unternehmen in Griechenland, wären wir den Verlust dieses Geldes gut verkraften könnten in Deutschland, ja, da würden die Banken jetzt nicht in Mitleidenschaft gezogen. Wenn dann noch Italien dazu kommt und vielleicht Spanien, dann fallen uns in Deutschland die Banken um wie die Fliegen. Und da hat man dann gesagt, okay, was bleibt uns? Da müssen wir halt diesen ersten, sozusagen billigsten Dominostein, diesen griechischen Dominostein, den müssen wir auf jeden Fall stützen und müssen schauen, dass wir diesen Dominostein, solange es irgendwie geht, halten lassen, damit die anderen nicht kippen. Und das hat man relativ erfolgreich eigentlich die ganzen Jahre seit 2010, 2011 gemacht. Aber zwischendrin, als es nicht klar war, dass Griechenland gehalten werden kann, da sind die Zinsen explodiert. Wenn ihr da mal rechts schaut, dann seht ihr die Zinssätze in Prozent pro Jahr. Und ihr könnt sehen, für 10 Jahre Griechenland, da waren die Zinsen über 30%. Wenn man das jetzt gekauft hätte, damals, ja, und sieht, jetzt 2020 haben wir Zinssätze, die liegen so um die 3-4% oder sowas für 10 Jahre Geldleihen, beziehungsweise jetzt hat aktuell sehen wir 1,74. Da hätte man natürlich Wahnsinnsgewinne machen können, als diese Zinsen wieder runtergegangen sind. Ja. Aber wir haben es nicht, risikoscheu wie wir sind, also Pech gehabt. Aber wir können sehen eben, das ist keine gemähte Wiese. Diese Zinsen können sehr stark variieren. Sie variieren halt insbesondere dann, wenn sich das Rating verschlechtert. Griechenland war nicht immer bei BB-, sondern die waren schon in unserer Skala, die wir da links sehen, bei CC bzw. bei SD. Ja, und da zu diesem Zeitpunkt gab es eben diese exorbitanten hohen Zinsen. So. Für das Jahr 2019 haben wir auch nochmal eine Grafik jetzt rechts oben eingeblendet, wo wir nochmal etwas stärker im Detail sehen, wie sich da die Zinsen wieder zusammengefügt haben, nachdem man gemeint hat, ja, jetzt entspannt sich die Situation. Tja, und dann kam halt irgendwann Corona. Wenn wir auf die Folie 23 gehen, da seht ihr nochmal einen etwas längeren Chart von 1993 bis 2017, wie die Zinsen am Anfang divergiert haben. Ihr seht ganz links, ganz oben Griechenland und ihr könnt dann auch mal nach Deutschland gucken. Das ist links die zweittiefste Kurve, die tiefste Kurve, das müsste Malta sein. Wie denn hier die Zinsen so waren. Und ihr seht, dass die sich also da immer mehr zusammengedrängt haben. In der Phase so von 2002 bis 2007 war mal Deutschland dann ganz, oder 2006 war mal Deutschland dann ganz weit nach unten gekommen. Und ja, dann 2007 wieder alle so ziemlich auf einem Niveau und dann plötzlich dieses starke Aufsplittern bei der Staatsschuldenkrise. Und wenn wir da mal gucken, ganz oben wieder Griechenland, dann diese gestrichelte Linie, zyprische Staatsschuldtitel, da gab es irgendeine künstliche Begrenzung, weil sonst könnte die durchgezogene Linie von Zypern, die ihr da findet, nicht so Treppchen machen, ja. Da hat man den Markt im Prinzip außer Kraft gesetzt, aber De facto hat der Markt eben dann doch signalisiert, was er von zyprischen Staatsanleihen hält, und hat hier diese gestrichelte Linie gegeben. Dann haben wir Portugal in etwas höherer Konfiguration. Dann haben wir Italien mit dieser oberen lila Linie. Ja, und so geht es dann weiter mit den üblichen Verdächtigen, die wir hier haben. Das heißt also, wenn solche Risiken auftauchen und die betreffen vielleicht mehrere gleichzeitig, sprechen wir von einem gekoppelten Risiko oder auch von einem Klumpenrisiko. Wenn wir solche gekoppelten Risiken haben, dann gibt es eben für mehrere gleichzeitig diese Verteuerung, und wenn dann die Bankmärkte ein bisschen hysterisch werden und alle sagen, mein Gott, ist die Lage schlimm und ganz katastrophal und so weiter, dann gibt es eine Flucht in die sicheren Titel. Ihr seht da unten diese lila Kurve von Deutschland, die geht da weiter bergab, während Griechenland und so weiter alle nach oben gehen. Eine Flucht ins sichere Geld und eine ganz deutliche Verlagerung von Angebot und Nachfrage. Ja, Nachfrage nach griechischen Titeln tendierte damals gegen Null. Angebot an griechischen Titeln war nach wie vor vorhanden, weil der Staat ja Geld gebraucht hat und die Banken auch Geld gebraucht haben, aber es konnten sie eben nur noch zu wahnwitzigen Konditionen beziehen. Und da ist dann eben die Europäische Zentralbank in die Bütt gestiegen und hat gesagt, so kann das nicht weitergehen. Wir versuchen, diese Staatsverschuldung bezahlbar zu halten für die Staaten. Man sagt, so eine Grenze, wo das anfängt unbezahlbar zu werden für Staaten, ist eine Verschuldung oder ist ein Zinssatz von 6-7% in etwa. Wenn es drunter ist, dann ist das für einen Staat halbwegs gut zu bezahlen. Wenn es drüber hinausgeht, der Zinssatz, dann wird es allmählich unbezahlbar und dann droht man in den Staatsbankrott zu rutschen. So, jetzt haben wir viel über Staatsschuldtitel gesprochen, aber lasst uns da nochmal über andere Sachen sprechen, nämlich über Banken und Unternehmen. Gehen wir dazu auf die Folie 24. Das, was wir in der Praxis finden, ist, dass größere Kreditkunden, seien es Banken, seien es größere Unternehmen, dass die oftmals eine Kreditzusage erhalten, wo es drin heißt, du kannst dir von uns Geld leihen für einen Zinssatz, der besteht aus einem Basiszins plus einen Aufschlag. Und dieser Aufschlag, der hängt davon ab, wie gut oder wie schlecht dieser Kreditkunde eingeschätzt wird. Und solche Basiszinsen gibt es zwei, die etwas bekannter sind. Das eine ist der LIBOR oder LIBOR, London Interbank Offered Rate. Das ist ein Zinssatz, der täglich neu festgestellt wird für verschiedene Laufzeiten bis 12 Monate und durch eine Umfrage unter ein paar Banken in London, für welchen Zinssatz die sich untereinander Geld verleihen. Und dann wird da der Mittelwert gebildet und das ist dieser Referenzzinssatz. Die Banken sind nicht alle gleich gut, also das ist nicht unbedingt ein Referenzzinssatz in 3A-Qualität, eher so 2A-, würde ich sagen, im Schnitt. Und dafür ist es eben dieser Basissatz und dann kommt da der Aufschlag für die einzelnen Unternehmen. Theoretisch wäre das denkbar, dass ein Unternehmen mit Spitzenbonität 3A theoretisch einen Minusaufschlag haben könnte. Also dass es tatsächlich billiger kriegt, also die London Interbank. Tatsächlich ist sowas aber eigentlich nur für Staaten denkbar, weil die eben, wie wir schon erläutert haben, eine bessere Refinanzierungsmöglichkeit haben, aufgrund ihrer Möglichkeit Steuer zu erheben, als die Banken. Deswegen wäre es denkbar, dass für einen Staat da eine Minuskondition rauskommt. Für Unternehmen, selbst für die besten Unternehmen, ist das unwahrscheinlich. Der Euribor funktioniert ähnlich, nur dass hier eben die Zinsen erhoben werden durch eine Umfrage bei Banken aus dem Euroraum und auch hier täglich ermittelt und mit Laufzeiten bis 12 Monate. Schauen wir uns mal kurz an, was Unternehmen an Zinsen bezahlen mussten, wenn sie eine bestimmte Bonität hatten und dann versucht haben, sich Geld zu leihen. Die Schätzung, die ich dazu angeben kann, nur ist, dass das hier um 5 Jahre Restlaufzeit ging bei dem Kredit besorgen. Das hängt mit 2 Faktoren zusammen. Zum einen sagen Banken vielfach, wenn sich Unternehmen für länger als 5 Jahre Geld leihen, dann ist es schon fast so, als würde man als Bank dem Unternehmen Eigenkapital zur Verfügung stellen, was die Banken nicht wollen. Und zum Zweiten habe ich halt mal geschaut, was musste man damals für bestimmte Anleihentypen bezahlen, und da komme ich am ehesten hin auf diese Werte, wenn wir mal von 5-jährigen Anleihen ausgehen. Also schauen wir mal, klicken wir mal einmal, dann sehen wir, was denn diese Schuldner jeweils für eine Qualität haben. Die rote Linie, das sind also diese Ausfallbedrohten oder die schon teilweise einen Ausfall haben. Das sind also meine schlechtesten Schuldner, und da sehen wir, dass diese Unternehmen also ganz heftig an Zinsen bezahlen mussten, wenn sie denn überhaupt noch frisches Geld bekommen haben. Teilweise war es dann auch so, dass sie kein frisches Geld mehr bekommen haben, aber man konnte halt noch bestimmen, was die vorher ausgegebenen Anleihen für Renditen hatten. Und dann sehen wir hier diese starken Schwankungen. Und diese Schwankungen hängen natürlich ein bisschen ab von dem Hysteriegrad des Marktes. Und wir sehen eben 2019 allgemeiner Wirtschaftsausschwung, man hat damit gerechnet, dass auch schlechte Unternehmen sich wieder berappeln könnten. Deswegen mussten es da ganz wenig zahlen. Und dann sehen wir ganz rechts das Jahr 2020, da haben wir diesen Lockdown im März und schon schießen die Zinsen nach oben, weil man sagt, diejenigen, die es als erste erwischen wird, sind natürlich diejenigen, die vorher schon schlecht ökonomisch beieinander waren. Dann die nächsten Kategorien sehen wir grundsätzlich die gleiche Entwicklung, aber mit weniger Zacken, ja, diese Unternehmen mit B-Rating, wo man sagt, ja, da muss jetzt was in deren Kerngeschäft schief laufen, damit die nicht mehr rückzahlungsfähig sind. Da sehen wir, ja, die Wahrscheinlichkeit dafür ist ein bisschen unterschiedlich angesetzt worden, aber die Ausschläge waren bei weitem nicht so krass wie bei den C-Ratings, wo man sagt, da muss schon alles gut laufen, damit die zurückzahlen können. Aber hier in 2020 sehen wir auch da, als dann der Lockdown kam, haben alle gesagt, oh Gott, jetzt ist genau das schief gelaufen, ja, sie können ihr Kerngeschäft nicht mehr betreiben. Und dann hat sich's halt wieder beruhigt, aber ihr seht auch, diese Beruhigung, nachdem der Lockdown beseitigt wurde, hat bei den C-Ratings zu einer weitaus geringeren Zinsabsenkung geführt als bei den B-Ratings. Ja. Und das ähnliche Situationen können wir auch nachvollziehen bei immer besseren Unternehmen. Jetzt wollen wir uns mal speziell beschäftigen mit den beiden untersten Kurven. Unternehmen, die ein 3A-Rating haben, also es sind relativ wenige, und die Euro-Zentralstaaten im Durchschnitt. Das heißt, wir haben hier nicht nur die Euro-Zentralstaaten wie Niederlande, Österreich, Deutschland, die ein 3A-Rating haben, sondern wir haben da auch mit dabei Griechenland mit seinem B-Rating, Italien mit seinem BB-Rating und so weiter und so fort. Die sind da alle drin, und da der Schnitt verglichen mit nur den besten Unternehmen im Euro-Bereich, klickt's da mal drauf, da seht ihr das rechts rausgenommen, und wir sehen, dass die Zentralstaaten sich praktisch durch die Bank mit ein paar einzelnen Ausreißern, wo gerade mal was von Angebot und Nachfrage irgendwie anders gepasst hat, wir sehen durch die Bank, dass die Zentralstaaten selbst im Schnitt weniger Zinsen zahlen als die besten Unternehmen. Grund, wenn wir es nochmal aufklicken, erscheint es nochmal als Merkposten, die Steuern sind Zwangsabgaben, die Umsätze nicht. Und es kommt noch eins dazu, wir haben schon gesehen, die Banken müssen weniger Eigenkapital abzweigen für einen Kredit an Staaten als für einen Kredit an Unternehmen. Und diese Eigenkapitalkosten geben sie natürlich auch weiter an die Unternehmen. So, was lernen wir jetzt für uns an nützlichen Dingen davon? Erstens mal, wir können uns bei einer Bank, die ein gutes Rating hat, typischerweise Geld billiger leihen als bei einer Bank, die ein schlechtes Rating hat. Und zwar ganz einfach deshalb, weil der Einkaufspreis für die Bank mit dem guten Rating niedriger ist als für die Bank mit dem schlechten Rating. Die zweite Geschichte ist natürlich, wir als Kunde können uns Geld billiger leihen, wenn wir ein gutes Rating haben, als wenn wir ein schlechtes Rating haben. Wir sollten uns also mal so ein bisschen auf dem Laufenden halten. Was beeinflusst denn für uns als Kunde unser Rating? Da geht es zum Beispiel um die Frage, welchen Eigenkapitalanteil habe ich in der Bank? Welche Liquiditätsüberschüsse habe ich? Krisenfest und zukunftsorientiert ist mein Management und wie zukunftsorientiert ist mein Produktportfolio und solche Dinge. Und das muss ich dann halt auch entsprechend kommunizieren an die Bank, damit die mein Rating dann eventuell nach oben setzt und meine Refinanzierungskosten als Unternehmen damit senkt. Für uns privat als Geldanleger gilt die umgekehrte Betrachtungsweise. Wenn uns jemand hohe Zinsen verspricht, sei es eine Bank oder sei es ein Unternehmen, dann heißt es immer, sie können sich dieses Geld nicht billiger leihen auf dem Markt. Das heißt, entweder eine Bank, die darauf achtet, dass sie nur gute Kunden hat, gibt es ihnen gar nicht. Oder es heißt, eine Bank, die auch etwas schlechtere Kunden zulässt, gibt es ihnen zu noch teureren Zinssätzen, als das schon der Zinssatz ist, den sie uns anbieten. Und das heißt, wir sollten erst einmal uns überlegen, wollen wir dieses Risiko, das wir da eingehen und das praktisch am Preisschild angeschrieben steht, indirekt dadurch, dass dieses Preisschild so hoch ist, wollen wir dieses Risiko wirklich eingehen? Wenn wir das wollen, okay, dann verleiht das Geld, ja. Aber glaubt nicht, dass ihr ein niedriges Risiko für einen über dem Marktdurchschnitt liegenden Zins kriegt. Diese Koppelung tritt nur in wilden Fantasien auf, nicht in der Realität. Schauen wir auf die Folie 27. Was sehen wir hier? Wir haben einmal oben eine Kurve in lila oder Brombeer oder whatever, die uns zeigt eine Zinsstrukturkurve für den amerikanischen Markt, also für US-Dollar-Geschäfte. Und unten haben wir eine Zinsstrukturkurve für den europäischen Markt und zwar speziell für Deutschland, also für Euro-Geschäfte. Was ist nun eine Zinsstrukturkurve? Eine Zinsstrukturkurve gibt mir an einem bestimmten Tag, wie viel Zinsen ich als Geldanleger bekommen kann, wenn ich mein Geld für einen bestimmten Zeitraum anlege. Und hier sind also Zeiträume angegeben von heute weg bis Oktober 2020, das ist ganz links, und ganz rechts haben wir Juli 2050, also 30 Jahre weg. Das Ganze ist erhoben worden im Juli, Ende Juli 2020. Also das ist eine aktuelle Struktur. Ja, und was wir sehen können ist, dass je länger wir dieses Geld anlegen, desto mehr Zinsen müssen wir bezahlen in den USA. In Deutschland ist es teilweise umgekehrt. Wenn ihr da mal schaut, die tiefsten Zinsen haben wir im Juli 2023. Also wenn ich das Geld für 3 Jahre anlege, dann habe ich die tiefsten Zinsen. Erst dann steigt es wieder hoch. Also es ist keineswegs sicher, dass es immer so eine ansteigende Kurve ist, wie wir das beim amerikanischen Dollargeschäften sehen. Sondern es kann auch mal eine fallende Kurve sehen, wie wir das in geringem Umfang, eine fallende Kurve sein, wie wir das in geringem Umfang sehen für den Euroraum zwischen Juli 2020 und Juli 2023. Das ist also mal eine Möglichkeit auch, wie sich Zinsunterschiede erklären, wenn ein und derselbe Schuldner sich in unterschiedlichen Währungen verschuldet. Wenn also zum Beispiel aus irgendeinem Grunde, den ich im Moment nicht wüsste, die Bundesrepublik Deutschland sagt, wir nehmen einen Kredit auf in US-Dollar, dann wird sie, obwohl sie der gleiche Schuldner ist, dafür mehr Zinsen zahlen müssen, als wenn sie denselben Kredit aufnimmt in Euro. Ganz einfach deshalb, weil das Zinsniveau im US-Dollar-Raum höher ist als das Zinsniveau im Euro-Raum. Einer der Gründe dafür sind natürlich die Leitzinsen, die bei uns etwas niedriger sind als im Dollarraum. Aber nicht nur. Ein anderer Grund ist, dass zum Beispiel die US-Regierung ein etwas schlechteres Rating hat, weil sie überproportional mehr Geld borgt. Früher war es immer so, dass man gesagt hat, wenn die Republikaner dran sind, die halten eher das Geld zusammen. Wenn die Demokraten dran sind, die leben eher auf Schulden. Das ist heute nicht mehr so. Und das merkt man eben auch an dieser Zinsstruktur. Wobei man eines dazu sagen muss, wenn ihr da mal links auf diese Skala schaut, ja, auch in USA ist die Zinsstruktur für US-Staatsanleihen eigentlich ein Witz. Ja, 1,2% zahlen die an Zinsen dafür, dass ich dem pro Jahr, dafür, dass ich dem amerikanischen Staat Geld leihe. Das ist gar nichts. Aber noch besser hat es natürlich der Scholz. Der zahlt keinen Zins, wenn er sich 30 Jahre Geld leiht, sondern er kriegt einen Zins von 0,05% oder so etwas. Das sind völlig anormale Verhältnisse, aber es ist, wie es ist. So, wenn wir dann mal auf die Folie 28 gehen, da sehen wir, dass wir hier eine abstrahierte Form haben der Zinsstrukturkurve. Und wir wollen uns jetzt die Frage stellen, warum eigentlich dieser Anstieg mit steigender Restlaufzeit, warum man das eigentlich als Normalform bezeichnet. Es gibt auch, wie schon erwähnt, die andere Gestaltung, eine fallende. Das nennen wir dann eine inverse Zinsstruktur. Da ist es also so, dass ich für kurzfristige Geldleihe mehr bekomme als für langfristige Geldleihe. Das haben wir vor allem dann, wenn wir eine Situation vorfinden, wo wir aktuell eine erhöhte Inflationsrate haben und erwarten, dass zum Beispiel aufgrund von schwachem Wirtschaftswachstum diese Inflationsrate fallen wird. Dann kriegen wir so eine inverse Zinsstruktur. Aber wir wollen uns mal beschäftigen mit der Normalform. Wir gehen zurück geistig auf diese Aufgliederung dessen, was der Nominalzins ist. Ich hatte euch ja damals gesagt, der setzt sich zusammen aus mehreren Komponenten. Wir haben einmal die erwartete Inflationsrate über die Laufzeit. Wir haben zum zweiten die Risikoprämie. Wir haben zum dritten die Transaktionskosten. Und wir haben dann zu guter Letzt das, was übrig bleibt, haben wir damals gesagt, nämlich dieser Realzins, das, was mich tatsächlich entschädigt dafür, dass ich auf Konsum verzichte und dieses Geld anlege, also es meinem direkten täglichen Zugriff für Konsumzwecke entziehe. Und jetzt starten wir in umgekehrter Richtung sozusagen. Wir bauen das von unten nach oben auf. Wir haben als erstes mal den Realzins. Und wir wollen uns mal überlegen, wie ist das jetzt eigentlich, wenn ich gebeten bin, mein Geld länger anzulegen, als ich das vielleicht ursprünglich wollte. Bin ich dann bereit zu sagen, ja, okay, der zahlt mir jetzt dann 10 Jahre lang was statt einem Jahr? Oh, dann reicht es mir eigentlich, wenn ich pro Jahr weniger kriege, als wenn ich es ihm nur 3 Jahre leihe? Wahrscheinlich nicht, ja, sondern wir werden sagen, ich will mindestens das Gleiche, vielleicht sogar lieber noch mehr, als wenn ich es ihm nur kurze Zeit leihe. Das heißt, unser Realzins, der steigt an mit der Laufzeit. Eins muss man noch im Hinterkopf behalten, Es gibt Länder, in denen traditionell, zum Beispiel weil die Zinsen so exorbitant sind, wie wir das vorher bei Griechenland gesehen haben, bei denen traditionell es kaum möglich ist, an langfristiges, richtig langfristiges Geld 10 und mehr Jahre überhaupt ranzukommen und bei denen traditionell dann alles eher kurzfristig finanziert wird, dann ist es unerheblich, diese Überlegung, weil man dann ohnehin diese ganz langen Restlaufzeiten nicht bekommt. Aber in den Ländern, in denen man auch lange Restlaufzeiten bekommt, weil sie traditionell als solide gelten, in diesen Ländern kann man eigentlich davon ausgehen, dass wir stabile bis steigende Realzinsforderungen der Geldanleger haben. Dann schauen wir als nächstes mal auf die Transaktionskosten, Folie 30. Da sehen wir, dass wir relativ gleichbleibende Dauerkosten haben, wie Kontoführungsgebühren, Depotgebühren, ein Steuern vom Zinsertrag und so weiter. Und dann haben wir Einmalaufwendungen. Ich habe es hier jetzt so gezeichnet, dass Einmalaufwendungen nur am Anfang auftreten. Was haben wir da als Beispiele? Zum Anfang einer Geldanlage informieren wir uns beispielsweise darüber, ob die Geldanlage für uns sinnvoll ist. Wir informieren uns über das Risiko, das wir eingehen. Wir informieren uns über Alternativen und deren Ertrag und so etwas. Das sind zunächst einmal Zeitverwendungen, die wir haben, und für diese Zeit haben wir Opportunitätskosten. Wir können natürlich das auch delegieren und sagen, da haben wir einen Vermögensberater, der macht es für uns. Die Konsequenz daraus ist, dass wir dem natürlich auch Gebühren bezahlen müssen für seine Arbeitszeit. Das ist dann vielleicht nicht so eine erhöhte Einmalgebühr, dafür haben wir halt dann auf Dauer höhere Dauerkosten, wenn wir dem regelmäßig was bezahlen müssen. Also, das sind diese Transaktionskosten, alles was drumherum stattfindet um dieses Kerngeschäft. Und dazu gehört dann auch, wenn ich zum Schluss zum Beispiel sage, jetzt wird die Staatsanleihe zurückgezahlt, dann entstehen mir da auch Kosten für die Arbeit der Bank, dass sie diese Rückzahlung abwickelt. So, dann kommen wir zur Risikoprämie. Bei der Risikoprämie, die soll mich also wie eine Versicherungsprämie praktisch entschädigen dafür, dass ich ein höheres Rückzahlungsrisiko eingehe, dass also der Schuldner dann innerhalb der Anlagedauer, die ich mit ihm diskutiere, dass der innerhalb der Anlagedauer dann zahlungsunfähig wird. Naja, das ist glaube ich, relativ transparent. Von heute aus gesehen, je länger ich ihm Geld leihe, desto weniger sicher kann ich mir sein, dass ich das Geld wiedersehe, weil alle Prognosen, die ich heute stellen kann, mit immer größerem Eintrittsrisiko versehen sind, je länger ich von heute weggehe. Ja, und dann haben wir noch die Inflationsrate. Da können wir auch sagen, naja, bleibt vielleicht gleich, vielleicht erhöht sich's auch noch. Das hängt ein bisschen davon ab, wie glaubwürdig unsere Zentralbank ist. Für die Europäische Zentralbank würde ich im Moment mal einschätzen, dass man mit der Annahme einer Inflationsrate so um die 2% auf Dauer nicht schlecht beraten ist. Ich glaube, dass sie in der Lage ist, dauerhafte Inflationsraten oberhalb von 3% oder sowas abzuwehren. Und ich denke auch, dass sie noch eine Zeit lang damit kämpfen wird, dass die Inflationsrate eher so bei 1% liegt und nicht in den gewünschten 1,5 bis 2%. Also ich denke mal, über ein längerfristiges Mittel von 2% könnte man reden. Dann wäre also im Extremfall hier diese Kurve flach. Aber wir können natürlich auch sagen, mei, weiß ja nicht, das wird sich im Laufe der Zeit vielleicht anders entwickeln und dann haben wir vielleicht hier keine flache, sondern eine ansteigende Kurve. So, jetzt wollen wir uns das Ganze mal angucken, wenn wir das Ganze stapeln. Dazu bitte wieder in den Präsentationsmodus gehen. Wir haben als Basis mal den Realzins. Ich habe ihn hier mal als konstant angenommen. Da siedeln wir jetzt als erstes mal drauf die Inflation. Das könnten wir auch als horizontale machen. Dann siedeln wir drauf die Risikoprämie. Die steigt auf jeden Fall an. Und zu guter Letzt tun wir dann noch drauf addieren die Kosten, die Transaktionskosten. Und dann sehen wir also, warum unsere Normalform so normal ist. Weil auf jeden Fall mal das Risiko ansteigt. Ja, und bei der Inflation haben wir ja vorher schon gesagt, das könnte man theoretisch umdrehen, so dass wir also am Anfang eine höhere Inflationsrate haben, dann eine niedrigere. Und dann kann ich in die Situation kommen, dass also die Gesamtform auch diese inverse Struktur hat. Das wäre dann also die Begründung dafür, die wir vorher gesehen haben. So, damit haben wir diesen Teil hinter uns. Auf zum nächsten.